Wir haben letztes Mal so quasi zusammengefasst am Anfang, was sich aus den Betrachtungen über die unendliche Endlichkeit ergeben hat, nämlich es tendiert jetzt auf den Philosophiebegriff hin. Ja, wir haben schon gesehen, wir haben zwar keine Bestimmung für das Absolute, es fehlt uns noch jegliche Bestimmung, es ist nur eine Fragestellung, aber trotzdem kann dieses Absolute schon erkenntnisleitend wirksam sein in unserem Suchen nach dem Absoluten. Es kann nämlich als Maß herangezogen werden, um alle absoluten Ansprüche zu überprüfen und sie eben dann auch zu überführen, eventuell, dass sie eben nicht gerechtfertigt sind, dass sie in Wirklichkeit Endliches beinhalten, sodass wir dann über dieses Endliche wieder hinausgehen müssen und weiter prüfen und weiter fragen. Und so können wir dann schon langsam durch das Endliche hindurch immer weiter aufsteigen und dabei auch das Endliche selbst erhellen und in seine bestimmten a priorischen Grenzen fassen. Nicht? Weil wir ja vom Absoluten her jeweils die Grenzen gesetzt haben. Und falls wir dann aber wirklich das Ziel erreichen sollten und zu diesem absoluten Grund hinfinden sollten, dann können wir von dort wieder heruntersteigen und noch einmal das Endliche auf diese Weise deutlicher machen. Und vor allem uns selbst dann entsprechend einordnen und dementsprechend auch unsere Praxis orientieren und verwesentlichen. Das wäre eigentlich der Sinn. Sodass sich jetzt herausstellt, was Philosophie eigentlich ist, nämlich, also jedenfalls ein vorläufiger Begriff, einstweil normal, ein methodisches Suchen nach der Bestimmung des Absoluten. Im Durchgang durch das Endliche, also Beginn beim Endlichen, Durchgang durch das Endliche und dann, wenn wir am Ziel sind, im Rückgang wieder auf das Endliche. Ja? Also eine Analyse des Endlichen auf seine absolute Begründung hin und so eine universale Analyse des Endlichen. Das Thema ist nicht begrenzt wie in den Einzelwissenschaften, sondern alles, was überhaupt ist, ist auch Thema der Philosophie insgesamt. Und zwar das Endliche und das Absolute und das Endliche soll eben auf seine absolute Begründung hin analysiert werden. Oder kurz gefasst kann man dann auch sagen, Philosophie ist universale Grundlagenwissenschaft. Und Wissenschaft eben deshalb, weil, wie sich jetzt herausgestellt hat, sehr wohl Methode möglich ist auf diesem Gebiet. Und Methode ist möglich, weil ein bestimmtes Erkenntnisziel, nämlich die Bestimmung des Absoluten, einen bestimmten Weg vorgibt. Und weil es eben darum geht, das Absolute zu bestimmen, ist auch der Anspruch dieses Weges jeweils ein absoluter, das heißt, es müsste eigentlich jeweils schlechthin Wahrheit resultieren. Bei jedem Schritt müsste er schlechthin wahr sein. Ja? Das wäre dieser Anspruch, der drinnen steckt, der viel höher ist als die methodischen Ansprüche der Einzelwissenschaften. Von dort her haben wir uns dann den Anfängen der europäischen Philosophie zugewendet, nicht? Also weil wir haben ja schon sehr viel Vorarbeit, auf die wir uns schützen können, ganze Tradition und wahrscheinlich, wenn man über die europäische Tradition hinaus sucht, wird man auch sehr vieles finden, was dazu beitragen kann. Ne? Aber wir beschränken uns hier jetzt einmal auf das Europäische und auch hier wieder nur auf einige Rosinen, die wir uns herausholen. Also ich habe kursorisch zusammengefasst den Versuch der Naturphilosophen, der ionischen Naturphilosophen, bis einschließlich Empedokles, in Bezug darauf, das Veränderliche, Vergängliche der materiellen Dinge zu fundieren. Ja? Die Endlichkeit hat sich gezeigt, dass Veränderliches, Vergängliches geschehen im Rahmen der materiellen Dinge und worauf beruht das, warum existieren sie trotzdem. Und die Naturphilosophen, jetzt wenn ich es insgesamt abgekürzt so nennen darf, haben eben versucht, dieses Vergängliche auf Naturelemente zurückzuführen. Und zwar in verschiedener Weise. Wir haben gesehen, Thales, Anaximander, Anaximenes und den Heraklit habe ich noch genannt, den Empedokles habe ich noch genannt. Es gibt ein Prinzip oder es gibt mehrere Prinzipien, die einander relativieren. Und das eine Prinzip, wenn es eines ist, fällt ohnehin auch unter die Naturelemente, die als solche wieder vergänglich und begrenzt sind. Sie werden aber in einer Weise überinterpretiert, dass nicht mehr ganz klar ist, ob es sich um Materie handelt oder um ein geistiges Prinzip. Das verschwimmt ineinander und wird nicht deutlich auseinandergehalten. Das Problem dabei ist eben, dass alle diese Prinzipien auch in ihrer gegenseitigen Relativierung als solche der Vergänglichkeit unterliegen und selbst noch einer Begründung bedürften. Nicht? Und die Naturphilosophie greift dann eben fast immer oder eigentlich in all diesen Modellen letztlich darauf zurück, dass die Endlichkeit insgesamt ein vergängliches Geschehen ist, das sich aber unendlich fortsetzt. Also es entsteht etwas und es fällt wieder in sich zusammen oder verbrennt, ne, der Heraklit, und dann, wenn es verbrannt ist, dann baut sich es wieder neu auf und diese Auf- und Abbewegung setzt sich immer weiter fort. Ne. Wobei die Grundlagen dieses ganzen Geschehens oder dieser Interpretation nicht wirklich geklärt sind und nicht weiter begründet sind. Daher ist der ganze Begründungsanspruch eigentlich nicht eingelöst. Ne. Das Resultat ist die Vergänglichkeit selbst, könnte man sagen, und bleibt aber als solcher, dieser Anspruch als solcher bleibt bestehen und wirkt sich weiterhin aus. Also wenn der Anspruch besteht, der über das Ergebnis hinausreicht, dann wird sich dieser Anspruch über kurz oder lang gegen das Ergebnis wenden und einen neuen Schritt hervorrufen. Und das haben wir dann versucht zu zeigen bei Parmenides, der eine ganz eigenartige Fortsetzung dieser selben Suche nach dem Grund ist, der eben auch das allgemeinste, sicherste, gültige Element in den Dingen erfassen will und dabei aber zu nichts anderem kommt, als zu der Aussage, dass etwas ist. Das Einzige an den Dingen, nicht nur an den Gegenständen, sondern auch an den Vorstellungen, was immer wir in unserem Bewusstsein haben, das einzig Verlässliche daran ist das bloße Das. Dass es ist. Ja? Und dabei kommt es in keiner Weise mehr auf die Inhalte, auf die Bestimmungen, auf das Was an. Das Was ist völlig gleichgültig, weil das Das schlechthin überall gilt. Und diese Gleichgültigkeit geht so weit, dass es in diesem Zusammenhang auch überhaupt keine Täuschung geben kann, weil ja auch jede Täuschung noch ist. Weil jeder Traum noch ist, jede Illusion, jeder Irrtum. Dass das gilt auch für solche von den sterblichen Menschen als Unwirklichkeiten eingestuften Vorstellungen. Und diesen gesammelten Begriff aller das, ja, aller von den Inhalten abgesehenen bloßen Existenzweisen, dieser gesamte Begriff ist dann für Parmenides das Sein. Wir haben gesehen, griechisch variiert oder ein bisschen in der Aussage, in diesem Terminus, aber wir haben es zusammengefasst im Begriff des Seins. Das Sein, das selber noch im Gegensatz stünde, wenn wir uns an die Heideggersche ontologische Differenz halten, im Gegensatz stünde zum Seien und zu den einzelnen bestimmten Inhalten. Dass das als solches ist nur das Sein selbst. Und für Parmenides ist denn dieses Sein das Einzige und Alles. Es gibt nichts anderes neben diesem Sein. Es ist das einzig Sichere und es lässt sich an jedem, an schlechthin jedem Inhalt auffinden, ganz gleichgültig, ob er nur Vorstellung ist oder ein empirischer Gegenstand. Und daher lässt es sich auch in dieser Weise zusammenfassen und als das Einzige darstellen, das nichts mehr außer sich hat. Vor allem kann es außer diesem Sein kein Nichtsein geben. Das ist eine ganz strikte Aussage von Parmenides, entweder Sein oder Nichtsein, aber nie beides zusammen. Und da überhaupt irgendetwas vorhanden ist und wir daraus das gewinnen können, daher ist denn das Sein. Das Nichtsein ist ausgeschlossen, es gibt kein Nichtsein. Ein Nichtsein würde dieses Sein auch irgendwie einschränken, das würde es selbst wieder herunter reduzieren auf ein veränderliches, vergängliches, bestimmtes, auf irgendeinen bestimmten Inhalt. wenn durch das Nichtsein eine Negation hereinkäme, dann wäre es eben nicht mehr genau dieses schlechthin unbezweifelbare Das. Aber das Nichtsein, meint Parmenides, ist so ausgeschlossen, dass es nicht einmal mehr gedacht werden kann. Also die Göttin, die ihm das, diese Wahrheit verkündet, die sagt ihm eben auch, das ist ein ungangbarer Weg, das Nichtsein. Und der zweite Weg, vor dem sie ihn noch warnt, ist der Irrtum der sterblichen Menschen. Das ist das Aufgehen in der empirisch-praktischen Welt, ohne darüber hinaus zu fragen und zu denken. Dass man immer bei den Inhalten, bei den veränderlichen Gegebenheiten, bei dem, was begründungsbedürftig ist, stehen bleibt. Oder anders gesagt, dass eben diese Menschen ein Nichtseiendes, ein Nichtsein als das eigentliche Sein heranziehen. Also die veränderlichen, vergänglichen Gegenstände. Das ist für die Menschen, für die Alltagsmenschen, das, was wirklich vorhanden ist. Und für Parmenides ist aber ein Nichtsein, weil es ja nur entsteht und vergeht. Und darüber hinaus, im Rahmen dessen, was die Menschen hier als wirklich ansehen, unterscheiden sie auch noch ein nicht wirkliches davon. Eben die bloßen Vorstellungen, die nicht abgedeckt sind durch sinnliche Gegebenheiten. Also sie unterscheiden im Rahmen dieses Nichtseins aus der Warte von Parmenides auch noch einmal Sein und Nichtsein. Und beides ist natürlich für Parmenides ein rotes Tuch. Was Nichtsein ist, kann nicht zum Sein erklärt werden und man kann überhaupt nicht Sein und Nichtsein nebeneinander stehen lassen. Denn von Parmenides her heißt entweder Sein oder Nichtsein. Aber beides so stehen zu lassen, das ist in meinen Vorstellungen und ist nicht wirklich, das widerspricht genau dem Grundsatz, auf den Parmenides gestoßen ist. Und dadurch kommt es ihm dann auch bei den sterblichen Menschen, die von der göttlichen Wahrheit nichts wissen, bei diesen Doppelköpfigen kommt es immer dazu, dass sie wegen der Schwammigkeit ihrer Erkenntnis, dass sie zu jeder Sichtweise auch eine entgegengesetzte vortragen. Es gibt immer entgegengesetzte Meinungen auch. Es gibt keine einheitliche Wahrheit. Das greift bei Männern das auch auf und an. Ja, also dieses Das der Dinge ist selbst gerade kein Gegenstand der Wahrnehmung. Auch nicht eine Erfahrung oder eines Denkens, das immer wieder Bezug nimmt auf die Wahrnehmung und hier irgendwelche Begründungszusammenhänge feststellen will, das ist alles zu wenig, denn da bleiben wir in der unterschiedenen, veränderlichen Welt stecken. Sondern wir müssen über diese Beziehung zur Sinnlichkeit hinausgehen und das kann nur das Denken selbst. Das Denken ist imstande, alle Inhalte zu abstrahieren und nur das Gemeinsame aller dieser Inhalte herauszuheben, das bloße Das. Und auf diese Weise zum Seinsbegriff vorzustoßen. Das heißt, das Denken selber ist imstande, sich selbst als Erkenntnisweise total zu universalisieren. Es bleibt auf keiner Begrenztheit stehen, geht über alle Begrenztheit hinaus und gleicht sich durch diese Abstraktion dann seinem eigentlichen Gegenstand vollkommen an. Es verschwindet völlig mit dem Sein selbst. Und das genau ist die Wahrheit, die Parmenides als göttlich geoffenbart darstellt. Dass diese Erkenntnis und ihr Gegenstand vollkommen in eins zusammenfließen. Und das geht eben nur mit dem Denken. Die Wahrnehmung bringt sofort Unterschiede hinein, die Erfahrung auch ganz klar. Wir sind immer wieder im Irrtum der sterblichen Menschen gelandet. Ich habe Ihnen dann das Zitat vorgelesen, was die Göttin bezüglich des Seinsbegriffes sagt: dasselbe ist das Denken und das, wovon es der Gedanke ist. Das Denken denkt das Sein, da steht schon dahinter, Denken und Sein ist dasselbe. Wie es ja dann an einer anderen Stelle auch wörtlich gesagt wird. Und dann aber die Fortsetzung dieses Satzes: denn du wirst das Denken nicht finden, ohne das Sein, in dem es ausgesagt worden ist. Und das heißt aber, das, was da ausgesagt worden ist, ist das Sein selber. Du wirst das Denken nicht finden, ohne das Sein, in dem das Sein ausgesagt worden ist. Also das Denken selber ist, ja, das Denken selber ist im Sein, in dem es denkt, muss es auch existieren. Ja. Aber in diesem Sein des Denkens ist das Sein selber ausgesagt. Also das Sein ist im Denken. Das Denken ist im Sein und das Sein ist im Denken. Ja? Die schließen sich gegenseitig ein. Und wenn sie sich gegenseitig einschließen, dann kann keines das Umfassende sein, ne? Sondern sie müssen vollkommen identisch sein. Sie fließen in sich zusammen und daher ist dasselbe Denken und Sein. Und daher beweisen sie sich auch gegenseitig, wenn Denken da ist, dann beweist das schon das Sein, weil das Denken muss eben sein. Ja? Sonst kann es nicht da sein und denken. Und umgekehrt, wenn Sein da ist, dann muss auch das Denken sein, weil das Sein überhaupt ein Begriff vom Denken her ist. Ja? Ohne Denken kommen wir gar nicht zum Seinsbegriff. Also die beweisen sich auch gegenseitig. Sie hängen so zusammen, dass eins immer das andere nach sich zieht. Also so muss das Denken eben durch das Absehen von den bestimmten Inhalten sich selbst erheben zur Identität mit dem Sein. Und das ist dann die höchste Wahrheit. Von dort her zeigt sich dann natürlich auch, dass das Prinzip, auf das Parmenides hier gestoßen ist, ein geistiges Prinzip ist. Und eben gerade nicht mehr zurückfällt in irgendein Naturelement. Ja? Sondern es ist ein geistiges Prinzip und kann von dort her eben auch das einlösen, oder scheint es jedenfalls zu können im ersten Blick, was die Naturphilosophie ursprünglich wollte, nämlich mit ihren Elementen universale Aussagen zu machen und universal begründen. Das gelingt höchstens eben einem solchen reinen Begriff, der ja auch alles Vergangene und Zukünftige einschließt. Das ist ja auch vergangen und ist zukünftig, sodass diese ganze unendliche Bewegung, diese Weltenjahre, die wir in der Naturphilosophie finden, in den Seinsbegriff eingeschlossen sind. Und dann geht es darum, welche Bestimmungen hat nun dieses Sein. Parmenides spricht davon, oder lässt die Göttin davon sprechen, dass das Sein ganz streng begrifflich bestimmt ist, oder spricht dann von den Fesseln, in die es eingeschlagen ist. Es ist ganz genau abgegrenzt begrifflich, was dieses Sein jetzt nun überhaupt sein kann. Und die Eigenschaften sind dann die, wir haben gesehen, es kann nicht entstehen und vergehen, weil es ja nichts gibt, woraus es entstehen könnte und worein es vergehen könnte. Ne? Es gibt ja nichts anderes außer dem Sein. Wenn da was draußen wäre, dann müsste das auch sein und dann wäre es schon das Sein. Ne? Also es kann nicht entstehen und vergehen. Das Nichtsein gibt es ja nicht. Ne? Er kann nicht aus dem Nichtsein entstehen und auch nicht ins Nichtsein vergehen. Es ist also ungeworden und unvergänglich. Und hat in diesem Sinne, könnte man sagen, überzeitliche Gegenwart. Ne? Man könnte auch sagen, es ist ewig. Und es hat dann in sich auch keine Unterschiede, keine Differenzierungen, kein mehr oder weniger, keine Teile und ist als solches eben immer ungeteiltes, kontinuierliches Ganzes, das sich in sich auch nicht mehr verändern kann. Es ist eines und alles, ein für alle Mal, nicht in seiner überzeitlichen Gegenwart. Und daraus kommt dann eben auch die Folgerung, dass es vollendet sein muss, weil es sich ja nicht mehr verändern kann, ja? Wenn es immer dasselbe ist. Es ist vollendet und wird daher von der Mensch ist verglichen, metaphorisch gemeint, mit einer Kugel. Die Kugel als Symbol der Vollendung. Der vollendete Körper, der von allen Seiten gleich ist. Den man drehen und wenden kann und der immer dasselbe Bild abgibt. Genauso gleich von allen Seiten her ist das Sein. Das Sein kann aber nicht wörtlich als Kugel genommen werden, sonst habe ich darauf hingewiesen, sonst gehen Sie in die Problematik, dass es begrenzt ist, und draußen das Nichtsein sein müsste, Wenn es aber unbegrenzt ist, dann ist es für die Griechen unvollendet und kann auch wieder nicht das Sein sein, ne? Und für uns nie bis zu einer letzten Bestimmtheit. Und daher können wir das nur als geistiges Prinzip heranziehen, das eben über diese Problematik des Körperlichen erhaben ist. Und so sieht es Parmenides vermutlich. Das ist jetzt meine Interpretation wohlwollend gegenüber Parmenides. Ja, so weit sind wir letztes Mal gekommen. Kurz noch einmal die Prüfungstermine, oder wissen es ohnehin schon alle, braucht es noch wer? Ich glaube, es sind noch ein paar neue Gesichter da. Ich kann es noch einmal kurz sagen. 31.01., 1.02.2011 und 28.02., 1.03.2011, jeweils 10 bis 17 Uhr in meinem Zimmer im NIC 3. Stock. Anmeldung 14 Tage vorher auf Univis Online. Ich sage das dann am Ende des Semesters, die letzten 3 Stunden, noch einmal und sage Ihnen dann auch genau, wie Sie dort reinkommen. Ja, zur Prüfung können Sie die Unterlagen mitnehmen, ich nehme Gruppen auch, das ist einmal für die Vorgangsweise in der Prüfung. Wir diskutieren halt dann den Gedankengang durch. Ne? Sie sollten möglichst wissen, wie sich eins aus dem anderen ergibt oder sich selbst überlegt haben. Ne? Mir kommt es nicht so sehr auf die historischen Daten an, sondern auf den Gedankengang, der dahinter steht. Andere Möglichkeit für die Prüfung noch in der Sprechstunde dann im folgenden Semester, am Montag immer, schon pünktlich um 11 Uhr. Ja. Ohne weitere Anmeldung können Sie einfach um 11 Uhr eintrudeln und dann sich einteilen lassen in Gruppen. Also auch wenn Sie pünktlich sind, ist keine Garantie, dass Sie nicht warten müssen. Das könnte schon passieren. Ja. Gut, gibt es da noch Fragen dazu? Oder sonst noch zusätzlich, sage ich mal dazu, wenn Sie diese Termine alle nicht nützen können oder wollen, dann müssen Sie mit mir einen eigenen Termin ausmachen. Ja, das ist, glaube ich, individuelle Termine, wenn es nötig ist. Gut, keine Anmerkungen mehr. Ja, das ist eben die Wahrheit des Seins, von der ich gesprochen habe. Diese Identität von Denken und Sein, die vollkommene Wahrheit, in der wir rein denkend, als reinen Gedanken, dieses Sein erfassen können, unter Ausschluss jeglichen Nichtseins. Nichtsein kann nicht vorhanden sein. Und demgegenüber dann eben die Wahrheit der sterblichen Menschen. Die wird auch geschildert dann zum Teil in diesem Epos bei Parmenides, ich gehe nicht besonders detailliert darauf ein, aber jedenfalls bei den sterblichen Menschen gibt es sehr wohl, Parmenides zählt es auf, das Entstehen und Vergehen, es gibt das Sein und das Nichtsein und es gibt qualitative Veränderungen des Ortes und auch eben der Eigenschaften. Ja, das zählt er so auf und alles das, weil es ja von Parmenides her gesehen ins Nichtsein hineinfällt, ne? Das ist ja nichts Wirkliches, alles das, sagt er dazu, ist bloßer Name. Ja? Das Wortgeklingel ohne echten Gehalt, das ist nicht wirklich. Und es geht völlig vorbei an der Wahrheit des Seins selbst. Es ist eben in Wirklichkeit ein Nichtsein für Parmenides. Und er sagt dazu, denn niemals ist zu erzwingen, dass Nichtseiendes ist. Ja, das kann gar nicht sein. Und gegen das verstoßen die sterblichen Menschen ununterbrochen, ja, weil sie ein Nichtseiendes zum Sein machen. Und er nennt sie deshalb eben auch, weil sie sich auf die Sinne stützen, nennt er sie blind und taub. Ja, nämlich gegenüber der Wahrheit des Seins, das mit den Sinnen nicht erfasst werden kann. Oder man könnte es auch zusammenfassen, beide Begriffe im Griechischen beinhalten auch die Bedeutung von Stumpfsinnigkeit. Also gerade durch die Sinne sind wir stumpfsinnig, weil die Sinne an diesem reinen Begriff des Seins, der überall gleich ist und ähnlich ist, an dem prinzipiell vorbeigehen. Das ist aber die Wahrheit der Sterblichen. Also Sie sehen, dieser Seinsbegriff von Parmenides entzieht sich offensichtlich aller Begrenztheit, aller Bestimmtheit, Determinatio est negatio, das fällt völlig weg, und auch aller Veränderlichkeit, Relativität anscheinend. Ne? es übersteigt die veränderliche, vergängliche Welt. Und er ist eben auch nicht reduzierbar auf ein einzelnes Element, das auch wieder seine Grenzen hat, ne? Und er muss seine Herrschaft nicht teilen mit anderen Prinzipien, sondern es ist wirklich eines und alles. Und das ist das Grundprinzip. Das Einzige, und man könnte auch sagen, das Absolute, das hier gefasst worden ist. Das ist jetzt einmal die positive Deutung von Parmenides, nicht? Und wir müssen jetzt versuchen, draufzukommen, wo der Haken ist an dem Konzept, das wir hier vorfinden. Und Sie sehen, vom Anspruch her ist es konsequent, geht es über das Empirische und dessen Veränderlichkeit und Begrenztheit schrittweise und konsequent hinaus. Aber jetzt, wenn wir das kritisch betrachten, zeigt sich doch einiges, was so nicht aufrecht bleiben kann. Die Eigenschaften, die ich genannt habe, die Parmenides in dem Sein gibt, stellen sich heraus als durchwegs negative Eigenschaften. Ja? Im Sinne von Negationen. Ja? Wenn wir gesagt haben, dass es ungeworden und unvergänglich ist, dann ist schon vom Wort her ganz deutlich, dass es Negationen sind. Ja? Das heißt einfach, es ist über die Zeit hinaus, es ist nicht zeitlich. Ja? Es hebt sich nur ab von diesem Vergänglichen und Veränderlichen. Und wenn es heißt, dass es in sich unveränderlich und unteilbar ist, ne, dann ist das auch nur eine Negation aller Differenzierungen innerhalb des Seins. Ja? Es hat eben keine Teile, keine Unterscheidungen in sich. Keine bestimmten Eigenschaften, die variieren können. Und wenn es heißt, dass es nur ein einziges ist, dann ist das auch eine Abgrenzung gegen die Vielheit, die etwas anderes außer sich hat. Ne? Gibt denn nur das Sein angeblich, ist nichts draus. Auch wieder eine Negation. Man kann es nicht unterscheiden von etwas anderem. Genau genommen ist also dieser Seinsbegriff nichts anderes als die Negation jeglicher empirischer Bestimmtheit. So der Gegenstände als auch unserer Vorstellung, die auch von der Erfahrung her gespeist werden. Also alle Bestimmtheit wird einfach bloß negiert. Und was bleibt, ist die bloße Unbestimmtheit. Das ist jetzt nicht, was Parmenides selbst sagt, ne, weil er selber meint, er hat das absolute Positiv gewonnen, sondern das ist jetzt schon die Kritik an Parmenides. Ja. Sie könnten es verfolgen, das lasse ich aber weg, bei Gorgias, ne, der dann nachweist, dass es ist nichts. Ne, der geht immer auf diesen negativen Seinsbegriff ein und zeigt, dass er überhaupt nichts bedeutet, ne, dass überhaupt nichts sein kann. Ne. Und hat dann noch einige andere Schritte drin, der Sophist Gorgias. Wenn wir also das Sein jetzt einmal als Unbestimmtheit zur Kenntnis nehmen, dann verliert sich auch der Unterschied zum Nichtsein. Bei Parmenides gibt es ja eben, das eine gibt es, das andere gibt es nicht, aber er spricht jedenfalls auch über das Nichtsein, die Göttin warnt ihn davor. Also es gibt diese beiden Wege, das Sein, das ist der Weg der Wahrheit, und das Nichtsein, das ist der Weg der, ja, des Irrtums oder auch eines Irrtums, beziehungsweise kann man da überhaupt nicht drauf spazieren gehen auf diesem Weg. Ja, das ist unfassbar. Ja, bitte.
Ich verstehe nicht ganz, warum das Sein Negation ist. Das ist genau nicht ganz klar.
Warum das Sein Negation ist?
Ja, warum das Sein Negation ist, das Sein, das von mir entwickelt.
Naja, weil die Eigenschaften sind ja nur solche, die nicht etwas Bestimmtes sind. Darum ist Negation. Was Sie erahnen, also wenn wir sagen, ungeworden, unvergänglich, unveränderlich, unteilbar, sind offensichtlich Negationen.
Ja, es sind Negationen von Eigenschaften, aber ich glaube, ja. Sie werden ja selber als Eigenschaften gebracht.
Ja, aber was bleibt dann positiv übrig?
Ein Ding, das in der Eigenschaft
ist. Ja, aber wenn es ein Ding ist, ist es schon wieder ein Seiendes, ne? Dann ist es was Veränderliches.
Nicht weil das genau das ist.
Ja, aber da müssten Sie irgendwas heranziehen können, was wirklich jetzt diesem Sein eine positive Qualität verleiht. Das Einzige, was wir finden, ist das. Ne? Das verleiht aber eher den Dingen, den endlichen Dingen eine positive Qualität, obwohl wir es nicht recht fassen können, was daran das Positive ist. Ne? Aber wenn wir dieses Das jetzt so herausziehen und bloß einen Gesamtbegriff daraus machen, dann hebt es sich immer nur negativ ab gegenüber anderen. Ja?
Ja? Und eine positive Bestimmung wäre also die natürliche Person.
Ja, aber damit ist es auch schon wieder ein bestimmtes, begrenztes Element. Ne? Dann fällt es in die Problematik, omnis determinatio est negatio. Ne? Das heißt, es tritt in die unendliche Endlichkeit ein. Ne? Und verlangt von dort her erst einen Grund. Und genau diesen Grund meint Parmenides, hätte er gefunden mit dem Sein. Ne? Und der stellt sich jetzt heraus als Unbestimmtheit. Und damit gibt es natürlich inhaltlich keinen Unterschied zum Nichtsein. Ne? Es ist überhaupt kein Inhalt da. Ja? Genauso wie beim Nichtsein, da ist auch kein Inhalt da. Und insofern ist es...
Aber das Nichtsein ist ja nicht.
Ja, ja, schon.
Schon.
Schon. Das ist der andere Unterschied. Ne? Also bei Parmenides sagt, das Sein kann man denken, das Nichtsein kann man nicht denken, weil es gar nicht gibt. Ja? Aber indem er das sagt, denkt er es. Ja, unvermeidlich. Indem die Göttin vor diesem Weg warnt, ja, denkt sie dieses Nichtsein. Und auch insofern ist kein Unterschied zwischen Sein und Nichtsein. Es ist inhaltlich kein Unterschied, weil nirgendwo ein bestimmter Inhalt vorhanden ist. Ne? Und es ist auch der Form der Erkenntnis nach kein Unterschied. Beides wird gedacht. Ja? Also wir können nicht im Rahmen dieser Unbestimmtheit, die Parmenides hier aufbaut, auch noch einen Unterschied machen zwischen Sein und Nichtsein.
Ja, wenn man das so versteht, dann ist ja Nichtsein gedacht als Potenzialmöglichkeit.
Das ist noch überhaupt nicht, so weit sind wir noch überhaupt nicht. Das wäre schon viel weiterentwickelt.
Ja, wenn Sie sagen, dass das Nichtsein an der Stelle gedacht ist, dann muss es, wenn Sie natürlich der Möglichkeit denken, aber ich glaube,
dann haben wir das. Inwiefern Möglichkeit, dann müsste es einen Übergang von einem zum anderen geben. Ne? Ist aber bei mir überhaupt nicht der Fall. Es wird einfach nur ausgeschlossen. Ne? Aber er muss drüber reden. Ja? Er versucht also, diesem nur Denkbaren, dem Sein, durch das Denken selbst eine Grenze zu setzen und sagen, darüber hinaus gibt es nichts mehr. Ja? Und indem er sagt, da ist nichts draußen, ist er mit dem Denken schon wieder über sich hinausgegangen. Er muss dieses draußen auch schon wieder denken. Unvermeidlich. Ne? Also wenn das Denken sich selbst in seiner bloßen Unbestimmtheit eine Grenze setzt, dann ist es immer zugleich über die Grenze auch schon hinaus. Ne? Eine Grenze bedeutet, da ist innen was und da ist außen was. Ne? Also wenn ich ohnehin keine bestimmten Inhalte habe, wo ich sagen kann, hier in diesem Stadion haben so und so viele Leute Platz und draußen ist was anderes, ne? Dann, wenn ich also keinen bestimmten Inhalt habe, sondern nur das Denken selbst, und nur das ist uns übergeblieben, dann kann ich keine Grenze mehr setzen und sagen, draußen ist Unbestimmtes oder nichts oder das kann es nicht geben und so weiter. Ne? Weil indem ich das sage, hole ich es schon wieder herein. Oder man kann auch sagen, das Denken, indem es dort sich abgrenzen will nach außen, nimmt es sich selbst immer mit. Es trägt sich selber wieder dort hinaus. Indem es sagt, nicht sein, gibt es nicht, hat es schon hereingeholt ins Denken.
Aber ist dann nicht das Nichtsein das negativ bestimmte? Das ist doch erst recht negativ bestimmt.
Ja, aber wo wollen Sie jetzt dieses erst recht hernehmen? Dann müssen Sie einen Unterschied machen in der Unbestimmtheit selber. Sie haben schon mal die Unbestimmtheit überhaupt, ne, schlechthin und jeden Inhalt, und dann sagen, jetzt gibt es was, das ist noch unbestimmter. Ja? Das geht nicht. Hier gleicht sich beides vollkommen an. Ne? Also wenn wir mal draufkommen, dass das Sein selbst nur eine Negation ist und lauter Unbestimmtheit, ja, dann gibt es keinen Unterschied mehr zum Nichtsein. Es ist dann eben selbst zugleich ein Nichtsein. Ja? Und genau das hat der Gorgias in seinem Argument dann auch herangezogen. Ne? Er hat gezeigt, dass das Sein eigentlich nirgends und nie sein kann. Ne? In dieser Unbestimmtheit. Das ist überhaupt nicht vorhanden. Ne? Also diese Differenz zwischen Sein und Nichtsein, die löst sich jetzt einfach auf. Durch den Blick auf die Negativität des Seins. Das heißt mit anderen Worten nur, dass Parmenides nicht zu einem positiven Prinzip gekommen ist. Es ist eben kein positives Absolutes, auf das er hier gestoßen ist. Und er kann es eben daher auch nicht so als Oberstes, das alles andere abqualifiziert ansetzen. Von dem her alles andere als nichtig bezeichnen, sei es jetzt das Nichtsein oder sei es jetzt was die empirischen, also die Menschen in der Alltagserfahrung für das Wirkliche halten. Das wird ja von Epimenides alles abqualifiziert. Das ist alles ein Nichtsein gegenüber dem Sein selbst. Aber das lässt sich jetzt nicht mehr aufrechterhalten, weil das Sein selber gar kein positives Absolutes ist. Und dadurch relativiert sich bzw. löst sich auch auf dieses Verbot, Sein und Nichtsein zu mischen. Beziehungsweise beides gelten zu lassen. Das ist ja genau das Argument, wo Parmenides sehr wohl auf das Nichtsein zurückgreifen muss. Weil also die Menschen in der Alltagspraxis, die machen diesen Fehler. Die lassen Sein und Nichtsein gelten, beziehungsweise die halten etwas für das Sein, was in Wirklichkeit ein Nichtsein ist. Wenn sich jetzt zeigt, dass beides in sich völlig verschwindet und gar kein Unterschied da ist, dann kann man dieses Gebot auch nicht aufrechterhalten. Damit kann man auch die Kritik am alltagspraktischen Blick nicht aufrechterhalten. Man kann nicht nur sagen, das ist einfach nur Irrtum. Weil dieser Irrtum hat sich genau gemessen an dem Satz, entweder sein oder nicht sein. Und daher ist ausgeschlossen, beides zusammenzunehmen oder beides nebeneinander stehen zu lassen. Also diese Kritik am Alltagsbewusstsein, an der Alltagserfahrung, die fällt jetzt auch weg. Die ist nicht aufrechtzuerhalten. Vielmehr müsste man sagen, dieses Alltagsbewusstsein und die bestimmte empirische veränderliche Welt ist jetzt eigentlich das einzig Wirkliche. Ist jetzt genau der Bereich, an dem vielleicht das Sein, das für sich selber nichts ist, an dem es vielleicht noch irgendeine reale Funktion hat, um selbst dann in irgendeiner Weise real zu sein. Also das Sein selber in seiner Nichtigkeit muss jetzt gerettet werden durch das, was Parmenides als Irrtum abgetan hat, durch die veränderliche, vergängliche empirische Welt. Also es soll irgendwie real sein, und natürlich ist es nicht real als ein bestimmter Inhalt, so weit kann es nie mehr zurückgehen. Sondern es ist andererseits an jedem bestimmten Inhalt das. Und so gesehen ist es eben ein umfassendes, weil es ja alle bestimmten Inhalte betrifft, aber es ist nicht unabhängig von den Inhalten. Es steht in Beziehung auf alle Inhalte. Und an ihnen kriegt es eine Realität, dass jeder Inhalt ist. Und umgekehrt kann man auch sagen, dieses Das ermöglicht, dass alle bestimmten Inhalte in einen Begriff zusammengefasst werden. Weil es ja das Gemeinsame von jedem solchen Inhalt ist. Sodass wir jetzt zwei Seiten haben, sagen können, das eine ist das Bestimmte in seiner Vielfalt und das andere ist dann dieses bloße Das oder Unbestimmte, das eventuell der Grund für dieses Bestimmte ist. Weil ja dieses Bestimmte in sich begründungsbedürftig ist. Also von der Unbestimmtheit des Grundes, beziehungsweise dieses Seins her, können wir jetzt versuchen, ob wir es hier zu tun haben mit einem Begründungsverhältnis, das Unbestimmte ist der Grund des Bestimmten. Diese beiden Seiten aneinander zu realisieren, so dass das Seine mit seiner Beziehung auf die Bestimmtheit nicht völlig irreal wird, nicht bloße Negation. Und Sie sehen, wohin wir da jetzt wieder gekommen sind. Wir sind gekommen eigentlich zum Begriff unserer unendlichen Endlichkeit, die wir schon mal besprochen haben. Es gibt eben das gemeinsame Das an den veränderlichen, vergänglichen, begrenzten Dingen, die immer über sich hinaus einen anderen Grund brauchen. Zu dieser Problematik, ob das endlich in seiner Unendlichkeit existieren kann oder nicht, noch ein Argument eingefallen, das es vielleicht einleuchtender macht. Wenn Sie irgendeinen Gegenstand hernehmen, also zum Beispiel diese Kreide, dann können Sie sagen, ohne die Menschen, die Kreide hergestellt haben, gäbe es die Kreide nicht. Mit all den Maschinen, was man da alles braucht dazu, ich weiß es nicht genau, wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es auch die Kreide nicht. Aber die Menschen und die Maschinen stehen vor derselben Problematik. Die sind auch aus etwas geworden. Und wenn es das nicht gäbe, woraus sie geworden sind, dann gäbe es sie nicht. Und dann gäbe es auch die Kreide nicht. Und so können Sie immer weiter zurückgehen und sagen, das eine ist aus dem anderen geworden, aber wenn es das vorige nicht gäbe, dann gäbe es auch das folgende nicht. Und so können sie immer weitergehen und letztlich müssen sie sagen, es gäbe überhaupt nichts, wenn es ins Unendliche geht. Ja? Weil sie nie zu einem Grund kommen, von dem her, dass andere dann wirklich in Kraft gesetzt wird. Ja? Also gäbe es nichts, wenn es nur Endliches gäbe. Ja? Ist vor allem an sie gerichtet, ne? Dass sie am Anfang so kritisch Einspruch erhoben haben gegen die unendliche Endlichkeit. Ja? Also wir stehen jetzt eigentlich wieder vor dem Problem, warum ist überhaupt dieses Endliche und warum ist nicht nichts? Ja? Und da haben wir schon einmal die Konsequenz daraus gezogen und gesagt, wenn es Endliches gibt, dann muss es auch Absolutes geben, was immer das sein mag. Und jetzt, nachdem wir durch Parmenides durchgegangen sind, können wir uns die Frage stellen, ist denn dieses Sein des Parmenides ein absoluter Grund für diese unendliche Endlichkeit? Ja? Können wir das jetzt heranziehen? Nicht mehr für sich allein, ja, das, wie es Parmenides sich selbst eingebildet hat, aber zumindest jetzt in Relation auf die unendliche Endlichkeit, auf das Bestimmte insgesamt. Ja? Die Frage ist halt, kann diese bloße Negation das Absolute sein? Ja? Und zwar der absolute Grund des Endlichen. Wir haben schon gesagt, gewisse Vorteile hat es ja. Ne? Wir haben gesehen, es entzieht sich eigentlich der Veränderlichkeit und der Grenztheit, ne? Indem es eben alle diese Inhalte weglässt und scheint damit eben über das Endliche erhaben zu sein und vom Endlichen nicht mehr berührt zu sein. Ne? Das ist eben ein Nicht-Endliches. Geht darüber hinaus, steht dazu in einer notwendigen Differenz. Jetzt müssen wir überlegen, ob es als solches, als Nicht-Endliches, wirklich absolut sein kann, beziehungsweise ob es Grund sein kann. Ich bespreche zuerst die Funktion des Grundes. Der Grund ist in dem Fall nicht irgendein veränderliches, vergängliches, bestimmtes. Ja? Er ist ein Nicht-Endliches. Ja? Nur dann ist er Grund. Und da zeigt sich dann, dass die beiden Seiten, Grund und Begründetes, sich gegenseitig vollkommen ausschließen. Ja? Das eine ist nicht das andere. Der Grund kann nicht ein bestimmtes Begründetes sein, weil sonst fällt er eben hinein in diese unendliche Endlichkeit und hat seine Funktion als Grund vollkommen verloren. Und umgekehrt kann eben nichts von diesem Begründeten der Grund selbst sein. Weil ja das Begründete alles erst die Frage aufwirft nach dem Grund, ne, selber begründungsbedürftig ist. Gerade in seiner Endlichkeit den Grund fordert, aber nicht selber der Grund sein kann. Sondern immer noch selber einen Grund braucht. Ne. Also, es kann eins nicht das andere sein. Die schließen sich gegenseitig aus. Wenn sie sich aber in dieser Weise gegenseitig ausschließen, dann gibt es auch keinen Übergang vom einen zum anderen. Das heißt, es gibt kein Begründungsverhältnis zwischen beiden. Dass eins der Grund sein kann und dass aus dem einen entsteht dann das andere. Es gibt kein drittes dazwischen. Es hat nichts mehr Platz zwischen den beiden Seiten, die schließen sich einfach nur aus. Eins ist die Negation des anderen. Und daher gibt es auch kein Begründungsverhältnis, kein positives. Ich nenne das deshalb eine unmittelbare Differenz, wenn zwei Seiten so im kontradiktorischen Gegensatz zueinander stehen. Ja? Wie Unbestimmtes und Bestimmtes. Und wenn man das jetzt überträgt, eben Grund und Begründetes. Der Grund nur als Unbestimmtes und das Begründete in mannigfaltiger Bestimmtheit. Also es ist überhaupt nicht denkbar, dass aus dem Unbestimmten das Bestimmte hervorgeht. Weil das eben ein totaler Gegensatz ist. Aus dem Unbestimmten kann nicht Bestimmtes entstehen, bloß aus der Unbestimmtheit allein. Oder wie das Nichts jetzt Träger von etwas sein soll. Schließt sich auf. Ne? Das Nichts müsste etwas sein, damit es etwas tragen kann. Ja? Also, so wie eben das Weltall, wenn das begrenzt ist, dann nicht an das Nichts stoßen kann, weil das Nichts eben keine Grenze setzen kann. Ne? Also, das schließt sich einfach gegenseitig aus. Und daher gibt es auch kein positives Begründungsverhältnis. An dieser unmittelbaren Differenz scheitert das Begründen. Es ist aber ganz klar, auch die andere Komponente nicht einzulösen, wenn man sagt, diese Negation soll absolut sein. Denn wenn es Negation ist, steckt im Begriff schon drinnen, dass sie etwas braucht, was sie negiert. Ohne das Negierte gibt es keine Negation. Also wenn das Sein eine Negation ist, dann braucht es eben das Andere, das Seiende, das Veränderliche, das Vergängliche. Nur wenn es ein Veränderliches gibt und ein Vergängliches gibt, dann kann es auch ein Unveränderliches und Unvergängliches geben, beziehungsweise so kann man das denken. Ja? Nur dann ist dieser Begriff überhaupt möglich. Und beim Sein bewegen wir uns ja ohnehin im reinen Denken. Also das Sein als solches ist gar nicht möglich mit seinen vielen Eigenschaften, also in Abhängigkeit von dem, was es da negiert. Das Teilbare und das Vergängliche, alles das wird negiert. Die Vielheit wird negiert, die Bestimmtheit wird negiert. Und alles das ist vorausgesetzt. Sonst gibt es eben nicht die Unbestimmtheit und die Unteilbarkeit und die Unvergänglichkeit und so weiter. Also, das Sein als solches ist abhängig vom Anderen. Das, was ich als Grund aufspielen wollte, oder überhaupt als einziges Absolutes aufspielen wollte, das ist abhängig von dem, was es begründen soll. Weil es eine Negation ist. Es kann also prinzipiell nicht das Absolute sein. Das können wir einsehen, obwohl wir keine Ahnung haben, was das Absolute ist. Sie sehen, es greift. Ja? Also wir können kritisieren von diesem Begriff her, ohne dass wir wissen, was er eigentlich ist. Ne? Wir brauchen keine positive Bestimmung vom Absoluten. Noch nicht. Ne? So, wir kommen drauf, das, was sich hier aufspielt als Absolutes, in Anspruch stellt, weil man meint, das kann es nicht sein. Weil es selber notwendigerweise abhängig ist vom Anderen. Daher kann es nicht absolut sein. Die Frage ist jetzt, was dieses Sein des Parmenides denn sonst sein kann, wenn es nicht der absolute Grund ist. Was ist es dann überhaupt? Und da können wir dann schon sagen, dass es eben an den einzelnen Dingen, die veränderlich und vergänglich sind, das Faktum ist, dass sie überhaupt existieren. Und Sie werden sich vielleicht jetzt auch erinnern, das war ja genau unser Problem bei Endlichkeit. Sie ist vorhanden, obwohl sie unendliche Endlichkeit ist und wir nicht einsehen können, wieso sie überhaupt existiert. Und genau dieses, dass es existiert, obwohl es in sich unendlich unbegründet bleibt, das ist jetzt der Gehalt, der aus dem Parmenidischen Sein noch resultiert. Dass überhaupt die Dinge sind, also diese Unmöglichkeit eigentlich, gedankliche Unmöglichkeit, die können ja gar nicht sein, wenn es nur Endliches gibt. Ne? Diese gedankliche Unmöglichkeit in Konfrontation mit dem Faktum der Wirklichkeit des Endlichen. Ne? Diese Problematik als solche wird durch das Sein des Parmenides zum Ausdruck gebracht. Also, wir sind eigentlich genau genommen durch den ganzen Parmenides hindurch nur zum Begründungsproblem selbst zurückgekommen. Und dieses Begründungsproblem stellt sich aber jetzt auf einer ganz rein begrifflichen Ebene. Weil im Parmenides über alles Empirische, Inhaltliche hinausgegangen ist und den Begriff des reinen Seins gefasst hat, der nur vom Denken her zu erreichen ist. Und genau diesen Begriff haben wir jetzt in seiner Begrenztheit durchschaut. Es ist ja nicht mehr die Begrenztheit einer empirischen Bestimmung, sondern die Begrenztheit eines Begriffes, der alles Bestimmte negiert. Und als Negation aber dadurch eine andere Art von Begrenztheit hat. Nämlich notwendigerweise sein Gegenteil voraussetzt. Als Unbestimmtes die Bestimmtheit voraussetzt. Und genau dieses Spannungsverhältnis und das alles Bestimmte trotzdem existiert, obwohl sie in die unendliche Endlichkeit hineingehörte, dieses unbestimmte negative verweisen auf einen Grund, ne? Das ist die Problematik des Endlichen und die kommt durch das Sein wieder zum Vorschein. Also die Negativität des Grundes, der vom Begründeten dadurch abhängig wird. Ne? Weil er selbst für sich allein nichts ist und am Begründeten, am inhaltlich Bestimmten dann seine Realität finden muss. Aber dort eben auch wieder nichts anderes ist als die Voraussetzung, dass irgendwo ein Grund sein müsste, der nicht mehr bloß endlich ist. Ne? Und dass eben in diesem Prozess der Grundsuche vom Endlichen her unendlich immer nur Endliches auftaucht. Und nie der Grund selbst. Ja? Sodass das Sein eigentlich nichts anderes ist als dieses Nie. Die Problematik, dass das Endliche unendlich nie an seinen Grund herankommt. Ja? Also diese beiden Seiten, der Unbestimmte, ne, der Grund ist irgendwie unbestimmt woanders, aber wir können ihn nicht fassen. Das Einzige, woran wir ihn fassen können, ist daran, dass das Endliche ist. Das ist das einzige Faktum, was uns eben stören müsste, wenn wir gar nicht erklären können, warum es ist, ne? Was eigentlich unmöglich ist, aber es ist vorhanden. Und eben von dort her werden wir gezwungen, den Grund offen zu lassen, unbestimmt vorauszusetzen. Dann haben wir aber nur diese beiden Seiten. Ein Grund, der unbestimmt ist und ein begründetes, das nie der Grund sein kann, ne? Die beiden Seiten schließen sich gegenseitig aus. Und sie begrenzen sich auch gegenseitig. Nicht? Entweder das eine oder das andere. Also das, was Bernard jetzt von Sein und Nichtsein sagen wollte, stellt sich hier jetzt heraus zwischen der Unbestimmtheit dieses Grundes, Fragezeichen Grundes, nicht? Und dem Begründeten oder Begründungsbedürftigen. Unbestimmtheit, Bestimmtheit. Sie begrenzen sich, sie stehen zueinander in einer unmittelbaren Differenz. Eines begrenzt das andere, und zwar notwendigerweise. Nicht bloß zufällig, dass ich meinen Gegenstand einen anderen begrenzt, ne? Sondern notwendigerweise aus begrifflichen Gründen. Man könnte auch sagen, wir sind dadurch einfach auf den Gesamtbegriff der Endlichkeit gestoßen. Notwendige gegenseitige Begrenzung und zugleich Begründungsbedürftigkeit. Die zwei Seiten schränken sich gegenseitig ein. Es gibt dazwischen nichts, ne? Es gibt keine Vermittlung zwischen beiden, sondern das Ganze als solches drückt aus Begrenztheit. Eins am anderen begrenzt. Und eben deswegen, weil eins am anderen begrenzt ist und eins das andere zugleich braucht, sind sie zugleich auch aneinander unbegründet. Ne? Es ist keins der wirkliche Grund, der absolute Grund, sondern jedes braucht das andere. So sind sie aneinander unbegründet und zugleich begrenzen sie sich. Und damit haben wir eigentlich die Struktur von Endlichkeit, rein begrifflich gefasst. Notwendige Begrenztheit aneinander und insgesamt Begründungsbedürftigkeit. Weil wenn keins von beiden Seiten, die alles umfassen, der Grund sein kann, dann ist das Ganze insgesamt wieder begründungsbedürftig. Wir können also jetzt zumindest in unserer Suche präziser sein und sagen, das, was wir jetzt brauchen, ist der Grund der ganzen unmittelbaren Differenz. Ja? Die unmittelbare Differenz steht jetzt für die unendliche Endlichkeit selbst, ja? Bringt diese unendliche Endlichkeit auf den Begriff, zwei Seiten, die sich gegenseitig ausschließen, und für diese Bestimmung und für diese unmittelbare Differenz bräuchten wir den Grund. Wir müssen nur eine unmittelbare Differenz finden, die halt wirklich charakteristisch ist für die Endlichkeit. Wenn wir diesen Begriff gefasst haben, dann können wir von ihm aus schauen, was ist der Grund dieser ganzen unmittelbaren Differenz. Ja?
Na? Na schon, aber könnte man sagen, dass eben diese Lebensendlichkeit schon verloren
ist? Nein, eben nicht. Nein, nein. Nein, weil sie sich eben gegenseitig ausschließen und begrenzen. Ja?
Und dieser Umstand ist nicht vielleicht auch der Grund?
Nein, der fordert den Grund. Ja? Weil es ist ja keins von beiden ist der Grund selbst. Ja? Und dazwischen ist aber nichts. Ja? Nur die Negation zwischen beiden, das Ausschließen. Und eins ist am anderen unbegründet. Und wenn Sie es jetzt zurückverfolgen, wie ich es eingeführt habe, Es heißt ja im Grunde genommen nichts anderes, als dass das Endliche, wie immer es ist, über sich hinaus auf einen Grund verweist, der nie im Endlichen einzuholen ist. Dieses Nie, diese Unbestimmtheit, ne, kann man an jedes Endliche herantragen, ne, weil jedes Endliche Repräsentant für die unendliche Endlichkeit ist, die nie zu einem Grund kommt. Ne, könnte man gleich sagen, an diesem Endlichen gibt es irgendwas Unbestimmtes. Nämlich, dass es trotzdem existiert. Ja? Aber das ist jetzt nur ein Problem. Das ist ja keine Lösung. Nämlich philosophisch. Sie können sich natürlich schon praktisch damit begnügen und sagen, bin froh, es gibt was. Ne? Und ich lebe in dem. Aber philosophische Lösung ist es nicht. Wenn Sie dann nämlich weiter fragen, wie soll ich denn leben in dieser Endlichkeit, dann haben Sie keinerlei Maßstab. Ne? Da stellt sich heraus, Sie müssten eigentlich immer weiter darüber hinaus fragen, einen Grund finden, der Ihnen wirklich eine Richtung vorgeben kann. Ne? Also wir brauchen irgendwo doch eine Begründung für diese Endlichkeit. Aber jetzt haben wir sie einmal auf einen Begriff gebracht und die könnte man nennen unmittelbare Differenz. Ne? Oder Differenz von Grund und Begründeten, die sich gegenseitig relativieren. Ne? Und jetzt können wir einen Schritt über Parmenides hinaus machen und schauen, wie der Platon damit weiterkommt. Ja? Ich überspringe da einige andere, aber für mich ist Platon eine Anknüpfung bei der Problematik des Parmenides. Und ich bringe von Platon jetzt auch nur ganz bestimmte Zusammenhänge und keine gesamten Überblick und verschiedene Bezüge innerhalb seines Systems, sondern ich nehme mir das für meine Absichten jetzt Wesentliche heraus. Ja? Vor allem stütze ich mich auf den Dialog Sophistes. Der ist nicht leicht zu lesen. Vielleicht haben Sie ihn schon mal gelesen. Also dort ist diese Grundstruktur der Bewältigung der unmittelbaren Differenz ziemlich deutlich dargestellt. Wir fangen noch einmal bei diesem wesentlichen Kennzeichen der Endlichkeit an, wie sie schon vor Platon in der Tradition aufgefasst wurde, nämlich, dass es die Veränderlichkeit und Vergänglichkeit der materiellen Dinge ist. Ja? Das war ja schon der Anstoß, warum die Naturphilosophen eben ein Element gesucht haben. Etwas Bleibendes, einen Halt für dieses Vergängliche. Und diese Veränderlichkeit und Vergänglichkeit nehmen wir jetzt nicht aus der Erfahrung, durch Beobachtung auf, sondern wir versuchen sie als reinen Begriff zu fassen. Und wenn wir das konsequent tun, dann müssen wir jeglichen Bestand und Stillstand wegdenken. Dann müssen wir die Bewegtheit als solche, die Veränderlichkeit als solche herausnehmen. Was immer da ein Bleibendes sein mag, das gehört nicht zu diesem Begriff. Dann bleibt also von den körperlichen Dingen und auch von unserem Körper und vom körperlichen Erkennen, von der Wahrnehmung, bleibt nichts anderes als ein völlig haltloses Werden und völlig zusammenhanglose einzelne Augenblicke des Wahrnehmens. Weil wir ja jeden Bestand, jedes Gemeinsame, jeden Zusammenhang weglassen müssen. Es bleibt also nur ein chaotisches Gewühl oder Gewoge, das als solches gar nicht sein und erkannt werden kann. Es bleibt ein Nichts übrig. Und das ist für Platon im Sophistes die extreme Variante des Materialismus. Sie können mit Blick auf die Eitetos dann auch sehen, Erkenntnis, die nur vom körperlichen her verstanden wird, ist bloße Bewegung, das löst sich alles auf. Es gibt keinen Halt. Nur immer das Einzelne des Augenblicks, die haben miteinander nichts zu tun, die Augenblicke. Löst sich völlig auf. Es ist also ein bloßes Chaos sinnlicher Veränderlichkeit. Oder eine formlose Inhaltlichkeit überhaupt, die wir nicht positiv erkennen können, ist nur eine Negation aller Erkennbarkeit und daher so gut wie nichts. Und der Gegensatz dazu ist dann das, was wir schon bei Parmenides kennengelernt haben. Ein Denken, das alle bestimmten veränderlichen Eigenschaften wegabstrahiert. Wo also überhaupt nichts an Bewegung und Veränderung übrig bleibt, sondern nur das starre, immer gleiche, ewige eine Denkmöglichkeit sein. Ja? Wo beides eben zusammenfällt. Und das ist für Platon die extreme Variante des Idealismus. Ja? Das ist eben auch ein Begriff, der nichts bedeutet, weil das ja bloße Unbestimmtheit ist. Alle Inhaltlichkeit ist weg abstrahiert. Wir haben also überhaupt keinen Inhalt mehr da und drum rührt sich auch nichts, ne? Darum ist auch keinerlei Bewegung vorhanden. Ja? Also diese beiden Extreme unterscheidet Platon im Sophistes. Extremer Materialismus, das ist ausschließlich Bewegung, Begriff der Bewegung, für sich ganz allein, ne? Und extremer Idealismus, das ist völliges Erstarren, völlige Ruhe. Ja? Kinesis und Stasis. Also die Bewegung und die Ruhe. Und beides für sich allein ist nichts. Ne? Es gibt im Rahmen dieses Chaos von Veränderungen gibt es nichts festzuhalten und im Rahmen dieser Unbestimmtheit des Denkens ist jedenfalls nichts zu erkennen und zu haben. Ne? Also Konsequenz daraus, wenn es überhaupt etwas Bestimmtes gibt, nämlich die materiellen Dinge, dann muss es in diesen materiellen Dingen immer Ruhe und Bewegung, Bewegung und Ruhe geben. Ja? Es muss immer beides geben. Weil eins für sich allein wäre nichts. Nur wenn beides zusammenkommt, dann können wir sagen, es ist etwas. Nämlich es muss auch das, was vergänglich ist, irgendwie einen Bestand haben. Also wenn es sich verändert von dieser zu jener Eigenschaft, dann muss es trotzdem dasselbe bleiben, solange es überhaupt existiert. Es selbst ist einmal so und so. Es muss zugleich ein Bestand da sein. Aber es kann auch nicht nur Bestand da sein, sondern wenn eben materielle Dinge vorhanden sind, dann müssen sie auch irgendeine Veränderlichkeit haben, weil sie sonst überhaupt nicht sinnlich erfassbare Gegenstände sind. In der Sinnlichkeit bewegt sich ununterbrochen etwas. Also da verändert sich dauernd was. Die Wahrnehmung gibt einmal das, einmal jenes. Auch wenn es inhaltlich dasselbe ist, folgt dem eins dem anderen. Und ist insofern doch nicht mehr ganz identisch. Also es muss beides vorhanden sein. Die empirische Welt als solche braucht Bestand und Bewegung zugleich. Nur wenn beides zusammen da ist, dann gibt es auch die materiellen Dinge. Also daher charakterisiert Platon mit dieser Differenz von Ruhe und Bewegung, die für ihn ausschließend ist, ne? Entweder Ruhe oder Bewegung, unmittelbare Differenz. Mit dieser unmittelbaren Differenz charakterisiert er mal zuerst die Endlichkeit der materiellen Dinge. Ruhe und Bewegung, die ganze Differenz muss da sein. Ja? Und genau hier die gegenseitige Begrenzung auch, ja? Die sich dann auch so ausdrückt, dass man sagen kann, das eine ist von der Wahrnehmung her zu verstehen, das andere ist vom Denken her zu verstehen. Ne? Und Wahrnehmung und Denken müssen zusammenkommen, damit die empirischen Gegenstände erfasst werden können. Aber sie bleibt immer in einer Spannung. Ich kann Bestimmtes wahrnehmen an den Gegenständen, aber Bestimmtes, was ebenfalls zu den Gegenständen notwendig gehört, kann ich nicht wahrnehmen. Zum Beispiel die Identität des Gegenstandes. Kann ich nicht wahrnehmen, die muss ich hineindenken. Zu den veränderlichen Bestimmungen. Die Identität liegt mir nie sinnlich vor. Oder die Kräfte, mit der die Gegenstände aufeinander wirken, kann ich nicht wahrnehmen. Also es gibt beides in dieser materiellen Welt, aber es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen beiden. Bitte, ja?
Inwiefern ist das unterschiedlich zur Heraklit? Also es gibt eine Spannung.
Ja, ja. Es ist deswegen unterschiedlich, weil Heraklit bei empirischen Gegensätzen beginnt. Ja? Mit kalt und warm und alt und jung und so Verschiedenes. Ja? Feucht und trocken. Ja? Und diese empirischen Gegensätze, die bringt er eigentlich nur insofern zusammen, als er sagt, es gibt den Punkt, wo eins ins andere umschlägt. Ja? Dieser Wendepunkt ist dann das, was er heraushebt als Logos und dann auch zum Feuer macht, ne, also als Feuer interpretiert. Und das ist eigentlich nichts anderes als die Vergänglichkeit selber. Das kann man gar nicht distanzieren davon. Das ist eigentlich nur die Beobachtung, da verändert sich was. Während bei Platon sind wir jetzt schon auf einer Ebene der allgemeinen Begrifflichkeit. Eben dank Parmenides sind wir über die Erfahrung hinausgegangen zu einem Begriff, der umfassend ist für alles Endliche. Der Endlichkeit selber charakterisiert. Ja? Und Platon macht jetzt daraus ein Begriffspaar, das wie ihm scheint für alle Dinge anwendbar ist, für alle materiellen Dinge. Ja? Jedes Ding muss zugleich Ruhe und Bewegung haben. Nicht irgendeinen bestimmten Unterschied wie warm und kalt oder so. Ne? Das ist dann Sache des empirischen Beobachtens. Aber prinzipiell auf der begrifflichen Ebene, es muss diese alternative Ruhe und Bewegung, die muss immer drinstehen. Ne? Also der Unterschied ist eigentlich der, dass der Heraklito viel zu empirisch ist und empirisch verankert ist, während der Platon sich auf einer rein begrifflichen Ebene befindet. Man könnte auch sagen, mit Kant, a posteriori, a priori. Ne? Wäre der Unterschied. Also, sinnliche Bewegung und Veränderlichkeit wird durch die geistige Ruhe in irgendeine Ordnung gebracht. Ne? In eine relative Ordnung allerdings. Es ist hier keine Eindeutigkeit, weil ja dieses Geistige immer vom Materiellen irgendwie verwischt und abgeschwächt wird. Im Materiellen ist eben die bloße Bewegung und die löst alles im Chaos auf und die bekommt eben durch das Denken irgendeinen Zusammenhang, aber sie ist doch angekränkelt durch das Materielle und diese Bewegung und durch die Veränderlichkeit. Und daher gibt es hier keine vollkommene Eindeutigkeit und Notwendigkeit und Dauerhaftigkeit, sondern alles nur relativ. Es ist ein relativ beständig, was da rauskommt. Und es gibt relative Gesetzmäßigkeiten. Von der Erfahrungswissenschaft her würde man sagen Wahrscheinlichkeit, wie man da schließen kann. Aber prinzipiell ist auf dieser Ebene der Erkenntnis alles schwankend und unsicher. Weil eben diese beiden Seiten einander relativieren. Es ist nichts eindeutig. Oder nur relativ eindeutig eben. Und daher, weil in der körperliche Zustand sowohl von den Gegenständen als auch von den Erkenntnissubjekten immer hineinspielt und sich dieser körperliche Zustand ja dauernd ändert, nie eindeutig festlegt, daher gibt es hier keine Wahrheit oder wenn dann nur zufällige Wahrheit und Platon nennt diesen Bereich der Erkenntnis die Meinung, die Doxa auf Griechisch, die Meinung. Wie sie mir erscheint, nach dem Homo Mensura-Satz, den er da im Theaetetus auch bespricht, wie es mir erscheint, so ist es für mich und wie es dem anderen erscheint, ist es für den anderen. Ne? Aber es gibt keine echte Wahrheit. Es reicht allerdings die Meinung doch dazu aus, dass wir uns in der empirischen Welt zurechtfinden. Ne? Also das ist schon unser Alltagsbewusstsein, unsere Alltagserfahrung, beziehungsweise auch die handwerkliche Technik, die Technik, also die handwerklichen Künste und Fähigkeiten, die auch die Erfahrung betreffen und doch eine relative Beständigkeit erbringen kann. Aber es ist alles eingeschränkt. Und das Denken, das hier in die materielle Bewegtheit eine Ruhe hineinbringt, dieses Denken kann nach Platon aber nicht irgendein unbestimmtes Denken. Das Denken in seiner Unbestimmtheit würde ihm alle Bestimmtheit einfach auslöschen. Sondern es muss ein präzise bestimmtes Denken sein, beziehungsweise eine präzise bestimmte geistige Einheit, die dem Material, das da von der Sinnlichkeit her gegeben ist, zugrunde liegt. Und die es prägt und dann zumindest zu empirischen Gegenständen macht. Und dieses vorausgesetzte Geistige ist nun Seinsgrund und Erkenntnisgrund für die empirischen Gegenstände, ist aber in sich ganz geistig. Und das ist das eigentliche Sein für Platon. Das empirische, das Materielle, das entsteht und vergeht, wie wir die ganze Zeit schon in der Tradition vor Platon gesehen haben, stellt nur die Probleme, aber das eigentlich Seiende an diesen Dingen, das ist die geistige Einheit, jedem Gegenstand vorausgesetzt ist. Und diese geistige Einheit, beziehungsweise diese vielen geistigen Einheiten, sind für Platon die Idee. Das sind eben die Wesensbestimmungen dieser jeweils veränderlichen Gegenstände. Die Gegenstände entstehen und vergehen, aber der Begriff des Gegenstandes, der bleibt. Die Idee des Gegenstandes, die bleibt. Und das ist jetzt nicht bloß herausabstrahiert aus dem Gemeinsamen, sondern es ist wirklich die Wesensbestimmung, also das wesentliche Kennzeichen an einem Gegenstand, wodurch er eben erkennbar ist. Und zugleich ist es die Substanz am Gegenstand. Das Sein, das eigentliche Sein, das ihm zugrunde liegt, damit er überhaupt existieren kann. Oder Platon nennt es auch Urbilder. Die Ideen sind die Urbilder. Und die materiellen Gegenstände sind nur die Abbilder dieser Urbilder. Die Ideen selber sind selbst noch systematisch und hierarchisch geordnet. Also es gibt ein ganzes System von Ideen, das Platon aber nur immer wieder andeutet und nie in seiner Vollständigkeit darstellt und entwickelt. Vielleicht hat er es mündlich in seiner Akademie gemacht. Es gibt auch so Versuche, irgendwie das zu rekonstruieren. Aber in den Dialogen finden Sie das immer nur so stückweise angedeutet, aber nie ganz deutlich gemacht, welche Systematik da eigentlich dahinter steht. Wie kommen wir zu diesen Ideen? Wie können wir sie erkennen? Wahrscheinlich wissen Sie es ohnehin schon auf bisherigen Lehrveranstaltungen und Studien. Die Menschen als reflexive Lebewesen müssen sich abwenden von einer Erkenntnis über die Sinnesorgane. Ja? Wenn wir unser Denken, unsere Reflexion oder wie Platon sagt, unsere Seele mit Hilfe der Sinnesorgane nach außen richten, dann fallen wir in diese veränderliche Welt hinein, wo es keine eindeutige Erkenntnis gibt. Davon müssen wir uns abwenden und die Seele muss sich auf sich selbst zurückwenden. Und in sich selber, in der eigenen Geistigkeit, findet sie dann auch die geistigen Prinzipien der Welt. Also in dieser Selbstreflexion des Denkens kommen wir zu dem, was wirklich gültig ist. Während in der Erfahrung eben alles nur schwankend ist und vorübergehend ist und keine eigentliche Existenz hat und daher auch keine eigentliche Erkenntnis liefern kann. Also diese Rückwendung, wie es auch im Höhlengleichnis symbolisiert ist, von der Wand, wo nur die Schatten zu sehen sind, muss man sich mal abwenden und dann hinausgehen aus der Höhle. Also diese Rückwendung nennt Platon mit einer mythischen Veranschaulichung auch Wiedererinnerung. Und er meint damit, die Seele erinnert sich an die Zeit, wo es noch nicht in den Körper hineingelegt wurde, wo es noch unverbunden war mit dem Körper und die Ideen direkt geschaut hat. Wo sie als Geistiges sich direkt auf das Geistige beziehen konnte. Aber die Ideen sind schon vorgegeben. Also die werden nicht durch die Seele geschaffen, sondern die Seele vollzieht sie mir nach. Kann sie nachdenken. Und durch den Körper und die Sinneseindrücke wird diese Erinnerung verschüttet und wir müssen dann mühsam durch Reflexion auf das eigene Denken wieder da herausfinden, aus den sinnlichen Inhalten. Also Sie sehen schon aus diesen wenigen Andeutungen der platonischen Systematik, dass hier das Geistige auf jeden Fall höherwertig ist als das Materielle. Das ist allerdings eine Tendenz, die sich ja auch schon in der ganzen Tradition bis hin zu Platon gefunden hat. Bis auf die Ausnahmen dann, in Gorgias zum Beispiel oder Protagoras, die Sophisten, die fangen dann wieder an, mit der Sinnlichkeit zu experimentieren. Aber vorher hat immer geheißen, die Seele ist das Bessere, Heraklit, auch der Menides, das Denken ist das Überlegene, wir müssen über das Sinnliche, über diese Veränderlichkeit hinaus. Platon greift auf das wieder zurück, das Geistige ist das Höherwertige. Und auch in uns selbst ist natürlich die Seele das Bestimmende, das Dominierende oder soll es zumindest sein und soll den Körper beherrschen und lenken. Das Ziel wäre sogar, dass die Seele ganz unabhängig wird vom Körper, dass sie überhaupt rein geistig wird. Und auch die Ideen sind nicht angewiesen auf die körperlichen Dinge. Auch die existieren unabhängig von den körperlichen Dingen, aber nicht umgekehrt. Wenn es körperliche Dinge gibt, dann brauchen die als Begründung das Geistige, die Ideen. Aber die Ideen selber sind davon unabhängig. Wie jetzt dieser Zusammenhang überhaupt möglich ist zwischen den Ideen und den materiellen Dingen, das verschiebe ich noch auf etwas später. Das ist das Problem der Metexis, der Teilhabe der materiellen Dinge an den Ideen. Wieso können sie überhaupt begründet werden? Man könnte auch im ersten Blick sagen, die stehen ja selber in einer unmittelbaren Differenz, schließen sich aus. Das eine ist empirisch, das andere ist nicht empirisch. So könnte man es einander gegenüberstellen. Aber es zeigt sich schon auch hier, so unmittelbar gegensätzlich sind die nicht, die zwei Ebenen. Denn auf beiden Ebenen haben wir es mit Bestimmtheiten zu tun. Und sogar mit denselben Bestimmtheiten, nur auf der einen Seite eben abgeschwächt durch das Sinnliche, verundeutlicht und mit irgendwelchen Zufällen aufgeladen, mit zufälligen Eigenschaften, die nur aus der Wahrnehmung kommen, und auf der anderen Seite rein begriffen, wesentlich bestimmt. Aber trotzdem dieselbe Bestimmung auf verschiedenen Ebenen. Das drückt eben dann auch die Formulierung von Urbild und Abbild aus. Urbild und Abbild können zueinander nicht in einem völligen Gegensatz stehen. Sondern das Abbild zeigt eben die Inhalte des Urbilds, aber irgendwie ungenau. Irgendwie relativiert und eingeschränkt. Also Sie sehen schon, es ist hier zwischen diesen beiden Ebenen keine unmittelbare Differenz. Sehr wohl aber ein Ebenenunterschied. Und wenn wir uns jetzt diesen Urbildern selber zuwenden, dann können wir sagen, das sind eben auch viele verschiedene, die einander über- und untergeordnet sind, die voneinander eben unterscheidbar sind, die sich gegenseitig abgrenzen voneinander und systematisch dann irgendwie geordnet sein müssen. Und sie sind zwar unvergänglich, das sind die Gründe, die bleiben, die ewigen Gründe der Dinge, aber sie gehören eben wegen ihrer Vielheit und gegenseitigen Abgegrenztheit trotzdem zur Endlichkeit. Es ist ja nicht eines davon das einzige Prinzip und absolut, sondern jedes steht in Beziehung auf andere. Und dadurch eben auch haben sie jeweils eine Begrenzung. Auch hier wieder Determinatio est negatio, das ist eine Einschränkung. Daher gehören die Ideen insgesamt zur Endlichkeit. Und wenn sie aber zur Endlichkeit gehören, dann muss es auch auf diesem Bereich den Unterschied von Ruhe und Bewegung geben. Weil ja, wenn der Begriff wirklich passt, diese unmittelbare Differenz von Ruhe und Bewegung, wenn wirklich passt, um die Endlichkeit als solche zu schildern, zu charakterisieren, dann müssen auch die Ideen in dieser Differenz stehen, weil sie zur Endlichkeit gehören. Also müssen wir überlegen, wie wir hier im Bereich der Ideen Ruhe und Bewegung finden. Wobei es wahrscheinlich leichter ist, die Ruhe zu finden, wenn die Ideen eben bleibende ewige Gründe für die veränderlichen Dinge sind, dann müssten sie eben auch als solche die Ruhe präsentieren. Die Ideen selbst, in ihrer Wesensbestimmtheit, sind die Ruhe. Schwieriger ist es jetzt vielleicht in diesem Bereich, wo alles bleibend ist und ewig ist, die Bewegung zu finden. Das kann natürlich keine räumlich-zeitlich-qualitative Veränderung sein. Die scheidet aus, weil die ist reserviert für die Veränderung und Bewegung im empirischen Bereich. Da haben wir es natürlich mit solchen Ortsveränderungen zu tun und mit laut und leise und solchen Sachen, aber das liegt so bei den Ideen nicht. Also welche Art von Bewegung können wir dort auffinden? Wir haben gesagt, dass die Ideen als geistige Bestimmtheiten natürlich erkennbar und denkbar sind, wenn die menschliche Seele sich entsprechend durch Selbstbezug darauf richten kann und darauf die Aufmerksamkeit richtet. Und insofern sind sie eben ein Erkanntes und Gedachtes. Und als Erkanntes und Gedachtes, Gewusstes, setzen Sie immer etwas voraus, was sie denkt, was sie weiß, was sie erkennt. Das kann jetzt aber nicht die denkende Menschenseele sein, weil die ist selber erst ein Produkt aus den Ideen, die ist nicht so ursprünglich wie die Ideen sind schon vorausgesetzt, sondern es muss etwas sein, was immer prinzipiell die Ideen als solche zu einem Gedachten macht. Ein Denkendes noch über den Ideen, das die Ideen zum Inhalt hat. Auf dieses Denkende möchte ich dann später noch genau eingehen, ich erwähne es hier nur. Aber es stellt sich jetzt heraus, wenn die Ideen Gedachte sind und eben im Denken aufeinander bezogene, voneinander unterschiedene und durch das Denken systematisch geordnete, dann ist doch dieser Denkprozess selbst eine Bewegung. Das Denken selbst ist Bewegung. Denn das Denken unterscheidet dann die eine Idee von der anderen und stellt die Beziehungen her und ordnet sie über und untereinander. Alles das ist eine Tätigkeit. Das Denken selber ist Tätigkeit. Und wenn die Ideen also überhaupt Gedachtes sind, dann muss es auch diese Bewegung des Denkprozesses geben. Also die Ruhe der Ideen ist angewiesen auf die Bewegung des Denkprozesses. Und umgekehrt gibt es so einen Denkprozess für sich allein nicht, wenn er nicht irgendeinen Inhalt hat. Also ist auch die Bewegung des Denkprozesses angewiesen auf die Ruhe der Ideen. Und da haben wir jetzt genau wieder diese unmittelbare Differenz. Es gibt auch im Bereich der Ideen den Unterschied von Ruhe und Bewegung. Und die schließen sich gegenseitig aus und stehen zueinander in einer unmittelbaren Differenz. Indem, wenn ich sage, eins ist nicht ohne das andere, dann sehen wir wieder, es muss beides zusammen vorhanden sein. Die Ideen sind nicht, wenn sie nicht gedacht werden, dadurch ein Prozess dazu kommt, und der Prozess ist nicht, wenn er nicht einen Inhalt hat, die Ideen passen kann, unterscheiden kann. Damit haben wir jetzt also die gesamte Endlichkeit, sowohl die materiellen Dinge als auch die Ideen, das sinnlich-empirische, als auch das rein geistige, auf den Begriff der Ruhe und Bewegung gebracht. Oder eben dieser unmittelbaren Differenz unterworfen. Die nichts anderes ist als der Begriff der Endlichkeit überhaupt. Zwei Seiten, die sich notwendig gegenseitig begrenzen und noch begründungsbedürftig sind, eben gerade dadurch. Und wenn das jetzt die korrekte Bestimmung des Endlichen ist, dann müssten wir von diesem Begriff her über die Endlichkeit hinausschließen können. Dann müssten wir von diesem Begriff her jetzt den absoluten Grund der Endlichkeit erreichen können. Das wäre dann der Grund der ganzen Differenz von Ruhe und Bewegung. Ruhe und Bewegung charakterisiert das Endliche und dafür müsste es noch einen Grund geben. Und genau diesen Gedankenschritt vollzieht Platon dann auch. Und er stützt sich dabei darauf, dass Ruhe und Bewegung eben gegensätzlich sind. Das haben wir ja jetzt von Parmenides ja übernommen, die beiden Seiten sind in kontradiktorischem Gegensatz zueinander. Eines ist die Negation des anderen. Oder ich sage eben unmittelbare Differenz dazu. Das ist dazwischen kein Platz. Gibt es kein Vermitteln des Dazwischen, zwischen beiden. Platon sagt auch, sie sind nicht mischbar miteinander. Also man kann sie nicht irgendwie in eine gegenseitige Relativität, also so, dass ein Drittes dabei entstünde, so wie aus Schwarz und Weiß das Grau entsteht. Das kann man mit Ruhe und Bewegung nicht machen. Entweder oder. Ganz gleich, ob die Bewegung langsam ist, aber es ist noch Bewegung. Und die Ruhe ist eben nicht Bewegung. Das schließt sich gegenseitig aus. Also, sie schließen einander aus und insofern eben sind sie begrenzt aneinander und zeigen gerade die Endlichkeit auf, aber, wie wir gesehen haben, sie können nur sein, wenn sie zusammen sind. Eins für sich allein ist nichts. Das haben wir auf beiden Ebenen gesehen. Also weder der extreme Materialismus mit der bloßen Bewegung, noch der extreme Idealismus mit dem bloßen starren Denken ist irgendetwas. Beides ist nichts. Sie müssen zusammen sein. Und genauso auch die Ebene der Ideen, ne? Weder das Gedachte bloß für sich allein, ohne ein Denkendes und ohne eine Bewegung des Denkens ist etwas, noch ist der Denkprozess ohne einen Gedanken immer. Ne? Also sie müssen zusammen sein. Aber sie schließen sich ja gegenseitig aus. Wegen ihrer Gegensätzlichkeit ist es klar, dass sie sich nicht von selbst verbinden können. Sie sind zusammen, aber sie können sich nicht von sich aus verbinden. Das heißt, es muss etwas geben, was über diese beiden Seiten, über diese unmittelbare Differenz noch hinausgeht und von außen beides in sich einschließt. Sonst könnte das Faktum nicht bestehen, dass beides zusammen ist und trotzdem in einem solchen Gegensatz zueinander steht. Wenn es wirklich ist und zusammen ist, dann muss es auch etwas geben, was beides in sich hat. Man könnte es auch anders formulieren, nämlich so, wenn sie zusammen sind, dann sind sie wirklich. Wenn sie getrennt sind, dann sind es beide nichts. Aber dieses, dass sie sind, das ist eine Gemeinsamkeit, die sie in ihrer Begrifflichkeit gar nicht haben. Weil sie haben nichts gemeinsam, sie schließen sich ja nur aus. Das Sind, das Sein selber, muss also drüber stehen. Das Gemeinsame, das beides einschließt, kann nicht auf der Ebene der Differenz wegnehmen. Sondern es muss die ganze Differenz in sich einschließen. Das Gemeinsame ist dann das Sein als solches. Das Sein ist ein Drittes, das über der ganzen Differenz steht. Das aber in die Differenz hineinwirken muss. Das in der Differenz Ruhe und Bewegung aufeinander beziehen muss. Ja? Damit sie trotz ihrer Gegensätzlichkeit, trotz ihrer Unmischbarkeit zusammen vorhanden sind. Damit es überhaupt irgendetwas gibt, was endlich ist. Ja? Wir haben also etwas erreicht, was bringt sich denn über die ganze Endlichkeit hinaus? Dieses Sein selber. Das ist ein Drittes, das nicht mehr im Rahmen der Endlichkeit Platz hat. Das notwendigerweise darüber hinausgeht und das daher der Grund der ganzen Differenz ist. Nicht in mir steht, jedenfalls im ersten Schritt einmal, nachher müssen wir das Verhältnis noch genauer überlegen, sondern über sie hinausreicht und daher, wenn man über die Endlichkeit hinausreicht, dann müsste man eigentlich zum Absoluten kommen. Was außerhalb der ganzen Endlichkeit ist, muss absolut sein. Also sind wir auf diesem Weg zum Absoluten gekommen. Jedenfalls in der Gedankenführung Platons. Und Platon verwendet für dieses Absolute jetzt auch geradezu mit einer Spitze gegen Parmenides denselben Terminus. Er nennt auch hier diesen Begriff wieder Sein. Das ist das Sein. Was eben den beiden Seiten und überhaupt allen Endlichen dann auch die Existenz gibt. Es ist das Sein selbst in den verschiedenen endlichen Dingen, sei es Ideen oder Gegenstände der Erfahrung oder der materiellen Gegenstände, ist es nur als die Vermittlung jeweils von Ruhe und Bewegung vorhanden. Da ist es nicht das Sein selbst. Aber es muss in diesen Endlichen auch überall mit hineinwirken. Es muss überall seine Kraft des Verbindens von Ruhe und Bewegung ausspielen, damit überhaupt die endlichen Dinge sein können. Aber das Sein muss darüber hinaus eben auch noch über der Endlichkeit stehen. Also diese Dreiheit, die wir jetzt da mal auf den ersten Blick kurz gefasst haben, diese Dreiheit überwindet die Problematik der unmittelbaren Differenz. Gut, bleiben wir bei dem dann in 2 Wochen, können wir es so viel sagen, in 2 Wochen dann rein. Danke für's.